Couch Capitanos sind zurück und jetzt fragt ihr euch so, hä, wo ist denn das Intro und wieso habt ihr am Anfang nicht mehr erstmal was gesagt und man wird hier sofort in dieses kalte Becken namens Folge geschmissen? Ja, machen wir heute einfach so. Wir haben heute eine kleine Tierlist mitgebracht, letzte Woche schon angekündigt, wollen wir einfach mal ausprobieren. Das funktioniert zu 100% gut natürlich, wenn man es visuell noch hat, aber ich habe das hier alles bei mir gut aufgelistet, sodass wir euch da immer wieder mit reinholen, mit abholen, damit ihr Bescheid wisst. Lukas, herzlich willkommen in dieser Folge, herzlich willkommen zu dieser ersten Couch Capitanos Tierlist.
Ich hab tierisch Bock.
Genau, Tierlist, für alle, die es da draußen nicht wissen. Ihr habt den Folgentitel wahrscheinlich schon gesehen. Es geht heute um Bundesliga-Transfers in die Bundesliga aber. Das habe ich exklusiv gemacht. Es geht nicht um Verkäufe, sondern wir haben den Fokus ja schon immer auf unsere geliebte Bundesliga. Dementsprechend geht es um Transfers von Bundesligisten in diese wunderschöne Liga. Und 5 Tiers habe ich mitgebracht, die ich wie folgt benannt habe. Also wenn ihr das noch nie gehört habt, was eine Tierlist ist, da bewertet man Dinge, heute Bundesliga-Transfers, und in dem Fall sozusagen den Impact oder auch wie gut war dieser Transfer gesamtheitlich. Wir sind hier immer noch ein Podcast, wo Emotion und Subjektivität eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, Lukas, du kannst es am Ende bewerten, wie du möchtest, aber in folgende Tiers wird es einsortiert. Wir starten mit dem untersten Tier, dann würde man sagen, der Transfer war wahrscheinlich ziemlich scheiße. Das kann man gut sagen. Dieses Tier habe ich Abstieg genannt. Logisch, weil wenn man ganz unten in der Tabelle ist, dann steigt man ab. 5 Tiers gibt es insgesamt. Das zweitniedrigste Tier ist das Niemandsland. Mhm. Da landen Vereine wie Hoffenheim regelmäßig. Das ist so, stimmt gar nicht, waren vor anderthalb Jahren noch in der Euroleague Conference League. Egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so Platz 15 bis 10. Da, wo eigentlich nichts passiert Richtung Europa, da passiert auch vielleicht nicht ganz so viel Richtung Abstiegskampf, da ist man vielleicht rechtzeitig schon draußen, das ist Niemandsland. In der Mitte, mittleres Tier, nicht gut, nicht schlecht, Mittelfeld. Das ist dann irgendwie so Platz 9 bis 12 vielleicht, könnte man noch dazu zählen, auch wenn dann natürlich so ein bisschen das schon übergeht ins Niemandsland. Aber wenn man 8. bis 10. ist, dann schnuppert man vielleicht ja doch schon so ein bisschen nach Europa, man kann die Champions League riechen, das Scampi-Brötchen ist es dann, nicht mehr die Bratwurst und deswegen das Mittelfeld in der Mitte ergibt Sinn. Zweithöchstes Tier, das ist schon, da kommen wir schon in ein gutes Segment, da sind wir schon richtig gut dabei, das ist die Champions League. Das ist ein Champions League-Transfer, das sind Transfers, die haben dich weitergebracht, die haben dich sofort weitergebracht, die haben deine Qualität verbessert, das sind richtig gute Transfers, top. Ganz oben habe ich geschrieben, Legacy. Das sind nicht einfach nur Transfers, die vielleicht für 1-2 Jahre gut funktioniert haben. Das sind Spieler, die hast du geholt. Die haben eine Ära geprägt. Die Ära muss nicht 10 Jahre sein, aber die Zeit, die Spieler da waren, haben die was in Bewegung gesetzt. Die haben vielleicht den Kader verbessert. Die haben die Mannschaft aufs nächste Level gehievt für die Zeit, die sie da waren. Haben dann vielleicht auch noch eine richtig geile Ablösesumme zum Schluss nochmal wieder reingespült und haben wirklich einfach einen großen Impact hinterlassen. Eine sogenannte Legacy. Jeder kennt solche Spieler. Podolski bei Köln wäre einer, Zidane bei Real Madrid. Solche Spieler meine ich da, die wirklich eine kleine Ära geprägt haben. Seien es 3-4 Jahre, seien es 8-9 Jahre, solche Spieler werden hier gesucht. Lukas, hast du dazu Fragen?
Kartoffeln auf die 1.
Kartoffeln auf die 1, das ist sowieso immer klar. Ich würde sagen, wir gehen heute einfach rein. Das wird hier heute eine kurze, knackige Tierlist. Die Folge, die wir nämlich letzte Woche aufgenommen haben, haben wir hier in einem Abwasch aufgenommen. Und dementsprechend wird das hier heute eine kleine, süße Folge für euch. Ich fange an mit einem Transfer. Ich werde dir nebenbei, wenn du bist nicht so gut vorbereitet, weil du weißt noch nicht, wer kommt. Ich weiß das schon. Ich würde aber sagen, wir einigen uns jeweils. Na gut. Wir haben beide Mitspracherecht, damit wir so ein bisschen hier in den Austausch gehen können, ein bisschen diskutieren können. Wir haben vielleicht verschiedene Kriterien, die wir mit einbeziehen und am Ende kommt dann ein gutes Ergebnis dabei raus, wo wir das einsortieren.
Na gut.
Fangen wir an.
Ausnahmsweise.
Und ich hau dir dann zwischendurch auch nochmal immer ein paar Fakten, wenn du vielleicht nicht ganz, weil, wie gesagt, du bist halt nicht vorbereitet auf die Transfers. Ich weiß immer schon, wer kommt. Ich habe hier einige auf der Liste, wir werden nicht alle schaffen, aber ich pick mir hier je nach Gusto und ich werde ein Gespür dafür entwickeln, was vielleicht ein nächster guter Transfer sein könnte, den wir diskutieren können, den lasse ich hier einstreuen. Und wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem teuersten Bundesliga-Transfer aller Zeiten. Weißt du, welches er ist? Welcher dieser Transfer ist?
Aller Zeiten?
Der teuerste Einkauf aller Zeiten von einem Bundesligisten.
Nee, müsste ich.
Okay, Theo, es ist nicht Theo Hernandez, es ist Lucas Hernandez. Von den Bayern gekauft, von Atletico Madrid. 80 Millionen im Jahr 2019, damals ein Marktwert von 70 Millionen, vor 2 Jahren verkauft für 45. Lass mich an deinen Gedanken teilhaben. Er ist natürlich Meister geworden, logisch. Mhm. Er hat mit den Bayern auch die Champions League gewonnen, 2020-21, das ist die Corona-Champions League. Ja, und hat jetzt vor kurzem gerade wieder die Champions League gewonnen mit Paris Saint-Germain. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um seine Zeit bei den Bayern.
Ja, also ich hole dich mal rein. Ich bin irgendwo zwischen Niemandsland und Abstieg. Also auf die 4 oder 5, einfach weil Spending und Impact in keinem Verhältnis stehen für mich. Das war immer so, auch aus der Ferne betrachtet, wenn man die Bayern-Spiele gesehen hat, den Kommentatoren lauschen durfte und gelesen hat, was die Fans zu sagen haben, Erwartungshaltung nicht erfüllt.
Ja.
Und dementsprechend würde ich den, ich packe den mal auf die 4, Niemandsland.
Ja, können wir uns darauf einigen. Ich hätte gesagt, irgendwo zwischen Niemandsland und Mittelfeld, weil ich dann doch auch das Sportliche bewertet hätte und gesagt hätte, ja, der hat halt schon auch mit diesem Team zusammen die Champions League geholt, was natürlich schon mal, haben die Bayern jetzt in den letzten 10 Jahren auch nicht 5-mal geschafft. Also er war schon Teil dieses Kaders, aber die Ablösesumme ist einfach wirklich absurd. Heutzutage hättest du wahrscheinlich gesagt, ja gut, 80 Millionen für Linksverteidiger, dieser Klasse und der war auf einem sehr, sehr guten Niveau bei Atletico Madrid, würdest du 5 Jahre später, also heute würdest du es wahrscheinlich, oder 6 Jahre später sogar, würdest du es wahrscheinlich schon wieder anders bewerten, aber 2019 war das einfach noch eine komplett wahnsinnige Summe. Sieht man ja auch, dass diese Summe immer noch nicht gerissen wurde. Wäre wahrscheinlich gerissen worden mit Florian Wirtz, ist aber nicht passiert, das heißt, es ist immer noch der teuerste Transfer. Dementsprechend kann ich sehr gut leben mit Niemandsland. Ich wäre vielleicht ein bisschen höher gegangen, du ein bisschen niedriger, dann sind wir eigentlich perfekt im Niemandsland mit Lucas Hernandez. Können wir weitergehen? Mhm. Ich versuche hier immer so ein bisschen auch so in den Zeiten zu springen, ein bisschen was Neueres, ein bisschen was Älteres und nehme als nächstes den Spieler, ja komm, nehmen wir ihn, Raphael van der Vaart zum HSV. Nehmen wir ruhig beide Phasen. Der kam ja auch nochmal wieder, seine stärkere Phase, das kann man, glaube ich, ohne Diskussion sagen, war die erste. Damals sehr, sehr überraschend, der war sogar der Golden Boy von der FIFA als bestes Talent, hatte Angebote eigentlich von allen Topclubs und ist damals super überraschend 2005 von Ajax Amsterdam zum HSV gewechselt. Der muss ja auch überlegen, wie ich das gerade eingeleitet habe, vor 20 Jahren, wie das heute aussehen würde, was dieser Spieler dann kosten würde. Golden Boy, der war 2005 schon nicht mehr ganz so jung. Früher war das ja alles noch ein bisschen anders. Die Spieler sind nicht so früh schon reingeworfen worden. Der war da 22 Jahre alt und war der Golden Boy bei Ajax Amsterdam, Kapitän, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon bei Ajax Amsterdam. Und wechselt dann für 5 Millionen Euro zum HSV. Der würde heute, würde der 80 Millionen kosten. Ohne Witz. Es ist einfach crazy, wie sich das entwickelt hat. Er hat gespielt beim HSV von 2005 bis 2008. Dann für 15 Millionen zu Real Madrid gewechselt. 1-2 Jahre eher sporadisch Stammspieler, dann zu Tottenham gegangen. Und dann nochmal zurück zum HSV, wieder für 3 Jahre. 2012 bis 2015 Abstieg verhindert. Tomorrow, my friend, Leute, die es kennen, Diaz schnappt sich den Ball und haut ihn gegen Calcio rein. Eigentlich wollte ihn nämlich Van der Vaart schießen, aber dann kamen eben die berühmten Worte Tomorrow, my friend. Wie würdest du diesen Transfer in der Retrospektive bewerten?
Boah. Also, Ich würde wahrscheinlich dazu tendieren zu sagen, das ist irgendwas zwischen, also die erste Legislaturperiode sozusagen Champions League, das zweite Abstieg, jetzt haben wir das Niemandsland schon verkauft. Wahrscheinlich würde ich ihn ins Mittelfeld packen.
Können wir auch mehrfach besetzen. Also das ist in der Tierlist. Wir können theoretisch immer alles auch in die gleiche Tier packen, wenn wir das wollen. Da gibt es keine Begrenzung.
Ich fände es aber schön, wenn wir es aufteilen. Das macht das Ganze irgendwie interessanter.
Können wir auch.
Ich würde sagen,
wir haben Mittelfeld. Mittelfeld, ja. Ich habe tatsächlich ähnliche Gedanken. Erste Transferphase, also erste Amtszeit, eher Champions League, fast schon Legacy. Der hat beim HSV etwas mit aufgebaut in diesen 3 Jahren. Die sind letztendlich auch in seinem letzten Jahr, sind sie in die Champions League gekommen. 2008, 2009 hat der HSV Champions League gespielt. Oh, nee, warte mal, wann hat der HSV? Die haben auch schon 2006, 2007, glaube ich, Champions League gespielt. Das heißt, der hat den HSV wirklich auch auf dieses nächste Level gehoben. Hat mit dem HSV Champions League gespielt. Da war ich sogar auch jeweils im Stadion. Das gab es damals einfach noch nicht so regelmäßig wieder, dass der HSV das geschafft hat. Van der Vaart, absolute Säule, sehr schnell auch absoluter Führungsspieler geworden. Und der war schon, da hast du gemerkt, der ist einfach qualitativ nochmal auf einem anderen Level. Aber dieser zweite Stint, den er hatte beim HSV, der hat da einfach wirklich, der war nicht mehr so schnell, war jetzt nie der Schnellste, aber der hatte nicht mehr diese Dynamik. Natürlich hat er hier und da mit seinem Zauberfuß nochmal ein schönes Tor gemacht. Aber insgesamt war das einfach nicht mehr so doll, sodass ich das auch wahrscheinlich mit Abstieg oder Niemandsland bewertet hätte. Mittelfeld ist, glaube ich, fair, muss man ganz ehrlich sagen. In seiner ersten Phase hat man wirklich gedacht, oh mein Gott, wie haben sie diesen Spieler nach Hamburg bekommen? Es ist der beste Spieler der Welt. In der zweiten Phase hat man dann gemerkt, okay, vielleicht war das auch einfach der Einäugige unter den Blinden damals in seiner ersten Phase, weil da die Kaderqualität vom HSV erstmal noch nicht so hoch war, wie dann Ende der Nullerjahre, wo sie dann irgendwann wirklich sehr, sehr viele gute Spiele auch hatten und so eine sehr gute Phase hatten mit zweimal Euroleague-Halbfinale und Co. Das war alles vor dieser Zeit. Mittelfeld, kann ich mich darauf einigen.
Sehr gut, Rafa.
Der Rafa, jetzt auch wirklich ein sehr wilder TV-Experte, der immer so richtig raushaut. Manchmal auch so gefühlt, als müsste er jetzt nochmal irgendwie sowas ganz Krasses sagen. Der nimmt wirklich kein Blatt vorm Mund. Wilder Typ, der Rafa. Und auch das Ende seiner Karriere. Kannst du sagen, aus dem Kopf, wo er als letztes gespielt hat?
Boah. Ist der ist in die Wüste drauf gegangen?
Nee. Nach Dänemark. FC Midtjylland und dann nochmal Esbjerg FB, weil seine damalige Freundin hat, glaube ich, Handball in der Nähe von Midtjylland da gespielt und da ist er hingegangen, hat wenig bis gar nicht gespielt. Ich gucke hier gerade mal kurz. Superliga, 17 Spiele hat er da nur gemacht und dann Karriereende im November 2018. Da merkst du auch schon, im Sommer 2018 dahin gewechselt, im November Karriereende. Das lief nicht so, wie man sich das vorgestellt hat.
Unwürdig eigentlich, ne, für das, was er so geleistet hat.
Ja, der hätte nach dem HSV, ist er nochmal zu Bitte Sevilla gegangen. Da hat er nochmal ein bisschen gekickt, ein Jahr. Da hat er auch schon wirklich wenig gespielt. Aber ja, unrühmliches Ende eigentlich. Da hätte man insgesamt gedacht, da kommt mehr bei rum. Aber gut, das ist der Raphael van der Vaart. Dann machen wir weiter. Und zwar, oh Gott, ich habe hier so viele geile Namen. Oh ja, finde ich spannend. Wir gehen noch mal ein bisschen wieder ins Aktuellere und ich finde es deswegen eine spannende Personalie, weil es ein ewiges Up and Down ist. Aber und jetzt ist aber auch eigentlich schon genug Zeit, um diesen Transfer wirklich mal zu bewerten, was er für diesen Verein bedeutet. Und die Rede ist von Julian Brandt beim BVB. Er ist jetzt nämlich schon im guck gerade mal kurz, ich glaube, es ist das 5. Jahr oder ist es sogar schon noch länger?
Länger, oder?
Der Junge ist schon 29, Alter, krass. Es ist sein 7. Jahr. Mhm. Er ist bereits seit 6 Jahren bei Dortmund. Für 25 Millionen zu Dortmund gewechselt damals, obwohl er ein MW von 50 Millionen hatte. Ich glaube, das war das letzte Vertragsjahr. Nachdem er vorher 5 Jahre bei Leverkusen gespielt hat, aus der U19 von Wolfsburg geholt. 6 Jahre Julian Brandt. Bewertest du ihn? Wo würdest du ihn einranken?
Ich mag Julian Brandt. Ich finde, er ist unterschätzt und ich finde auch, dass der Transfer für Dortmund ein sehr, sehr guter war, nach wie vor, über die Jahre hinweg. Du musst dir mal reinziehen, dass der alles mitgemacht hat, alles miterlebt hat, fast alles, ne? Wenn man die Meisterschaften jetzt mal außen vor lässt. Der hat unbestrittene Qualität. Das Einzige, was man ihm absprechen oder ja, absprechen muss, ist vielleicht so ein bisschen dieses teilweise lethargisch-phlegmatische, Schönwetterfußballmäßige, aber eigentlich finde ich, dass das ein Top-Spieler ist, der sein Niveau immer gehalten hat. Und ich würde sagen, für Dortmund ist das auf die Zeit gesehen ein Champions-League-Transfer.
Ja.
Gewesen und auch immer noch mit Abstrichen.
Mit Abstrichen ist, glaube ich, das Richtige. Also dass die Qualität von Julian Brandt, die ist unbestritten, aber die Konstanz ist halt auf diesem Level immer einer der wichtigsten Faktoren. Die konnte er nicht so richtig immer abrufen. Er hat tatsächlich jetzt mittlerweile auch schon mehr Spiele für Dortmund als für Leverkusen gemacht. Er ist ja auch schon länger da. Ich habe es hier nochmal aufgerufen. 165 Spiele für Leverkusen, 189 tatsächlich schon für den BVB. 84 wäre heftig. 34 Tore für Leverkusen, 36 für Dortmund. Mhm. Da sieht man ja auch schon, es ist schon ein bisschen weniger geworden, was die Torgefahr angeht. Bei Leverkusen vielleicht auch ein bisschen eine wichtigere Rolle noch gehabt als dann bei Dortmund. Ich mag ihn als Spielertypen auch. Also gestern auch schon wieder ein sehr, sehr schönes Tor gemacht. Gegen Pauli am ersten Spieltag. Das sah einfach wieder technisch 1A aus. Ich würde trotzdem aber sagen, mit diesen ganzen Ups und Downs ist es für mich ein prädestinierter Kandidat fürs Mittelfeld.
Du.
Können wir uns darauf einigen?
Können wir uns, glaube ich, darauf einigen, weil ich ja auch, ne, ich sage ja mit Abstrichen und gerade jetzt die letzte Saison war wahrscheinlich eine der schwächeren von Julian Brandt, wie insgesamt von Borussia Dortmund. Wir einigen uns auf Mittelfeld.
Er hatte diese Phasen.
Ja,
er hatte
ja,
diese Phasen, wo man denkt, der kann hier wirklich so eine Legacy, der kann hier eine Ära bei Dortmund prägen. Und das war ja auch das Vorhaben, als sie ihn geholt haben. Die haben ihn mit 23, 24 Jahren geholt. Da war Reus noch da. Da waren sehr, sehr viele gute junge Spieler bei Dortmund, dass du gesagt hast, okay, die müssen doch jetzt für die nächsten Jahre Bayern richtig Feuer unterm Arsch machen, ist halt nicht eingetreten. Unter anderem, finde ich, kann man es ganz gut auch festmachen an der Personalie Brandt, weil diese Konstanz halt gefehlt hat, nicht nur bei Brandt, sondern auch bei Dortmund. Und er irgendwie so für mich so ein bisschen so ein Gesicht, so ein Gesicht dieser Zeit. Deswegen finde ich Mittelfeld, glaube ich, ganz gut.
Gehe ich mit.
Sehr gut. Dann kommen wir zu einem weiteren blonden Spieler. Na, er hat vielleicht eher so ein bisschen rote Haare auch. Kevin De Bruyne.
Paul Scholes, also.
Boah, geil, ich liebe Paul Scholes. Kevin De Bruyne. Und wir nehmen da natürlich, weil er war nur ein Jahr bei Bremen, bevor er dann wieder zurückgegangen ist zu Chelsea und dann aber gekauft wurde vom VfL Wolfsburg. Da springen wir in das Jahr 2014 zurück. War tatsächlich auch nur ein einziges Jahr, anderthalb Jahre. Er ist im Winter zu Wolfsburg gewechselt für 22 Millionen, auch crazy vor 11 Jahren, was das für eine Summe ist für einen Wintertransfer. Ja, Wolfsburg hat halt einfach ein bisschen zu viel Kohle für das, was sie da immer so machen. Und ist im Sommer 2015 nach 18 Monaten für 76 Millionen zu Manchester City gewechselt. 10 Jahre lang eine Ära geprägt, einige Meistertitel inklusive Champions League dann auch noch. Und jetzt beim SSC Neapel dieses Jahr ablösefrei. Wie bewertest du das eine Jahr, anderthalb, von Kevin De Bruyne beim VfL Wolfsburg?
Das finde ich jetzt insofern schwierig, als dass es mir ganz, ganz schwer fällt, diese unwahrscheinliche Karriere von Kevin De Bruyne bei der Bewertung komplett außen vor zu lassen. Also das da rauszulösen ist, ja, finde ich schwierig. Aber gut, gucken wir mal auf die Zeit beim VfL Wolfsburg. 73 Spiele, 20 Buden, 37 Scorer.
Das ist so krank.
Also insgesamt 57. Das ist halt schon ein bisschen was. Und
ich kann's Titel nicht. Auch geholt,
Titel auch
DFB-Pokal.
Genau, und ich kann es nicht. Ich kann nicht anders als zu sagen, eingebettet in seine ganze Karriere ist das wahrscheinlich, dass the most legacy move or the most legacy experience VfL Wolfsburgs ever made, so ungefähr. Das ist, Ja, das ist für mich komplett Legacy. Dass die den in ihren Reihen wissen durften, das ist schon Ehre genug.
Finde ich auch. Ich habe mit mir gerungen und vielleicht hätte ich eher auch noch Champions League gesagt, weil es eben relativ kurz war. Habe dann aber auch noch mit bewertet, dass er eben nach nur anderthalb Jahren für das mehr als Dreifache gewechselt ist. Das muss man da auch noch mit reinbrechen. Das war ein absoluter Boss-Move, den zu holen. Der war bei Bremen ja schon saustark. Der hat bei Bremen in 33 Spielen auch 11 Scorer gemacht. Und 10 Tore. Scorer steht hier gar nicht bei der Statistik, die ich hier aufhabe. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich da noch eine bessere habe, weil ist wirklich, abgesehen von den Scorern, die schon richtig gut waren, wenn man Kevin De Bruyne in dieser Zeit hat Fußball spielen sehen, wie dynamisch der war, wie der von Box zu Box die Gegner auseinandergenommen hat, weil der einfach nicht aufzuhalten war. Ich habe es hier nochmal aufgelistet. Junge, das ist einfach eine Saison. Schätz mal, wie viele Scorer De Bruyne in seiner vollen Wolfsburg-Saison insgesamt gemacht hat in 34 Spielen.
Ja, waren doch 37, 38, oder nicht?
Inklusive Euroleague, nur in der Bundesliga waren es 10 Tore und 21 Vorlagen. In 34 Spielen. 21 Scorer, was würde das bitte heutzutage bei Kickbase bedeuten?
Punkte.
Junge, ey. Also 200-Punkte-Schnitt oder was? Ja. Also wirklich, ich packe den auch in Legacy, weil da hat einfach alles gestimmt. Der ist angekommen, hat sofort rasiert, er ist mit einem Titel gegangen, er hat Riesenablöse eingebracht und von dem schwärme ich heute noch, obwohl er nicht mal Teil meines Vereins war, weil es einfach, den in der Bundesliga gesehen zu haben, das hat mir ein alles
Träumchen
gegeben.
Absolut.
Absolutes Träumchen. Ich wollte hier gerade noch mal kurz gucken, wie die Bremen-Saison war. 33 Spiele, 10 Tore, 9 Vorlagen. Also wirklich, der ist gekommen,
auch nicht schlecht.
Eingeschlagen, hat sich wieder verabschiedet und ist dann einfach für 5, 6, 7 Jahre der beste Mittelfeldspieler der Welt gewesen. Absolute Legend, Kevin De Bruyne, KDB. Wir machen weiter. Auch eine Legende.
Das war jetzt Nummer 4, ne?
Das war Nummer 4. Ja. Wir haben ganz oben bisher Legacy, Kevin De Bruyne. Wir haben im Mittelfeld Van der Vaart und Brandt. Und wir haben im Niemandsland haben wir den Luca Hernandez einsortiert. Und jetzt kommt der 5. Spieler. Gucken wir mal, vielleicht machen wir so 10, wir haben jetzt so 22 Minuten, wenn wir ein bisschen beeilen, schaffen wir, glaube ich, 10. Das ist doch ganz, ganz rundes Ding.
Sonst machen wir 8.
Ja, gucken wir mal, wie wir hier vorankommen. Ist auch eine Legende, der nächste Spieler. Muss man sagen. Es ist auch wieder beim BVB und ist der gute Alte, ich spreche ihn jetzt wie Werner Hansch aus, Marzio Amoroso.
Geiler Ohrring. Der hat ungefähr den größten Brillanten der ganzen Bundesliga im Ohr hängen.
Vor allem durfte man da noch mit Ohrringen spielen. Das ist so lange her, der durfte die auf dem Platz einfach anbehalten. Das ist einfach wild. So, noch ein paar Infos für dich. Er ist gekommen im Sommer 2001 zu Borussia Dortmund, ist insgesamt geblieben bis 2004. 59 Spiele, 28 Tore, eine Meisterschaft. Ich glaube, 2002 sind sie Meister geworden, oder? Oder sind sie 2001 und er hat die Meisterschaft gar nicht mitbekommen? Ich verifiziere das kurz. Mach du dir ruhig schon mal Gedanken. Ich gucke mal kurz, ob der deutsche Meister geworden ist, weil ich dachte 2002 war es. Mit Evan Nilsson zusammen noch und wie hieß der andere? Everton. Everton hatten sie auch noch vorne drin. Ist er Meister geworden. Ablösesumme 2001 von Parma komplett crazy, 25,5 Millionen hat er damals schon gekostet. Und was ich noch wilder finde, was ich vorher auch nicht wusste, der hat damals von Udine zu Parma 99 hat er auch schon 28 Millionen gekostet. War auch brasilianischer Nationalspieler in der Bundesliga, insgesamt 38 Scorer in 59 Spielen, 3 Jahre geblieben, keine Ablöse eingebracht, der ist ablösefrei gegangen. Vereinslos war kurz dann 3-4 Monate, bevor dann zum FC Malaga gewechselt ist. Und danach hat er ungefähr noch 10 Vereine in 5-6 Jahren. Der ist dann auch richtig rumgekommen. Das ist egal. Nur der Transfer zählt. Von Parma zu Dortmund 2001 bis 2004. Marzio Amoroso.
Ja, also das, da muss ich ja auch schon wieder irgendwie sagen, fast Legacy, wenn nicht Champions League, also eins von beidem. Weil der Typ ist ja nicht nur Meister geworden, sondern hatte auch seinen entscheidenden Anteil in der Saison. ist er nämlich mit 18 Buden auch noch Bundesliga-Torschützenkönig gewesen. Von daher, das war, wie soll ich sagen, ziemlich nachhaltig, was er da veranstaltet hat.
Das kann man, glaube ich, gut so sagen. Ich glaube, hattest du gesagt, mit 18 war, glaube ich, sogar auch Torschützenkönig, was natürlich relativ Buden. Wenig ist.
Ja. Ja. Ja, ist es für heutige Verhältnisse, aber damals im Kontext gesehen hat es halt gereicht und es war eine Spitzenleistung und dementsprechend nicht zu vernachlässigen, wenn man auch sagt, das ist der Teil, der zur Meisterschaft beigetragen wurde.
Er war tatsächlich nicht Torschützenkönig.
War er nicht?
Ah doch, war er doch. Zusammen doch. Mit Martin Max.
Ja.
Junge, beide 18 Buden. Amorose hat allerdings nur 27 Spiele gebraucht. Martin Max 33 und 18 Tore in 27 Spielen. Das ist dann auch schon für heutige Verhältnisse schon einfach eine sehr, sehr gute Quote. Der hat direkt eingeschlagen im ersten Jahr, direkt Meister geworden. Danach ist es ein bisschen abgeflacht, das kann man sagen. Was natürlich schmerzt, ist, wenn du so einen Spieler dann komplett ohne Ablösesumme gehen lässt. Das waren dann auch die ganz harten Jahre für Dortmund. Mitte bis Ende der Nullerjahre, da sah es richtig übel aus. Und dann schmerzt sowas natürlich nochmal extra. Deswegen, ich würde ihn auf jeden Fall nicht in Legacy packen. Ich würde auch sagen, das war ein klassischer Champions-League-Transfer, weil Dortmund war auf dem Sprung zu so einer Top-Mannschaft. Die haben vorher schon gute Transfers gemacht. Und er hat dann wirklich so, war so ein bisschen dieses Missing Piece, nochmal diesen einen Qualitätsstürmer zur Meisterschaft. Da finde ich Champions League, finde ich, angebracht.
Sehr schön.
Lutz, können wir uns auf einigen.
Hier ist bald Anpfiff vom FC. Wir schaffen keine 10. Ich sag's, wie es ist.
Wir schaffen keine 10. Wir haben jetzt 5, wir machen 8.
Also kann sein, dass du die 8 machst. Zum Anpfiff sitze ich auf der Couch.
Ja, das schaffen wir. Ich hau noch mal ein bisschen hier was durch. Wir haben noch niemanden fürs unterste Tier. So kann ich es nicht machen. Ich muss es neutral machen. Dann nehmen wir James Rodriguez.
Ach, du ahnst es nicht. Ja gut, das war nix.
Hast du schon wieder vergessen?
Ja, das war in meinen Augen war das nix. Der hat, ich würde sagen, so 1 bis 1,5, maximal 2 glanzvolle Momente gehabt. Nein, also der hat ja schon so 1-2 auch sehr geile Buden gemacht, aber meiner Erinnerung nach immer irgendwie so das 5 und 6-0, also nichts, was irgendwie wichtig war. Und insgesamt, muss ich sagen, ist er der Erwartungshaltung nie gerecht geworden. Die Versprechen waren sehr groß. Als er in die Bundesliga gewechselt ist, dachte ich nur so, hui, um es mal mit Fritz Worten zu sagen. Und geworden ist da meinem Empfinden nach nichts draus. Also da würde ich gnadenlos sagen, das war sogar schlechter als Lucky Hernandez. Und den würde ich Richtung Abstieg oder Niemandsland packen auch. Ist das zu hart?
Er war insgesamt 2 Jahre bei den Bayern, 2 Jahre ausgeliehen. Das heißt, nicht so das ganz große Transferrisiko, dass sie da jetzt richtig Geld in die Hand genommen haben, außer natürlich beim Gehalt. Das wird ordentlich gescheppert haben. Die Leistungen waren überschaubar. Er ist auch nicht auf die große Anzahl an Spielen gekommen. Er war dann doch hier und da immer mal wieder verletzt und hat immer nur so 23, 24 Spiele gemacht. Einmal 20, einmal 23, 11 Scorer und 18 Scorer. Ja, aber das natürlich auch irgendwie zu einer Zeit, wo die Bayern auch einfach eine absolute Übermacht waren. Dass er dann ein paar Scorer macht, ist ja auch irgendwie nicht verwunderlich. Die haben ihn nicht gekauft, der kam so ein bisschen an. Ja, ich würde ihn auch Richtung Niemandsland packen. Das war jetzt kein kompletter Flop, aber nicht das, was man sich von ihm versprochen hat. Also der war ja zwischenzeitlich bei der WM 2014, sah er so aus, als wäre er der beste Spieler der Welt. Das konnte er nicht, konnte er auf jeden Fall nicht bestätigen.
Nö.
Gut. Wir machen hier ein bisschen zügiger weiter. Ich will hier auf die 8 will ich noch kommen. Wir nehmen einen weiteren Transfer aus der Bundesliga. Jetzt will ich ja gucken, ich will hier nicht nur Bayern und Dortmund nehmen. Ich nehme auch nochmal einen anderen Transfer und nehme Schürrle zu Wolfsburg.
Ach du, was?
Ja, schätz mal, was der gekostet hat. 32 Millionen.
Boah, was?
Der ist für 14 von Mainz zu Leverkusen, 22 hat Chelsea bezahlt und dann hat Wolfsburg ihn nach nur 1,5 Jahren aus Chelsea für 32 geholt und einen Sommer später, Jahre später geht er nochmal für 30 zu Dortmund und was dann passiert, das wissen wir alle, das ging relativ steil nach unten. Für Wolfsburg hat er aber natürlich auch ganz gut performt, weil sonst hätte Dortmund sich den ja auch nicht geholt. Hat in dem, ja, das eine halbe Jahr war nicht so doll, aber in der Saison, bevor Dortmund ihn geholt hat, in 29 Spielen 9 Tore, 5 Vorlagen. Das war Dortmund 30 Millionen wert. Wir bewerten aber erstmal nur, lass uns das mal zusammen bewerten. Einmal die Phase in Wolfsburg und Dortmund.
Boah, der arme Kerl.
Weil das sind zusammen über 60 Millionen. Das ist schon knackig.
Also ich möchte dem André jetzt hier nicht Unrecht tun. Das soll ja auch hier nicht im Bashing ausarten, aber das war ja gar nichts.
Nicht für die Summe auf jeden Fall.
Nein, deswegen habe ich auch gerade so gelacht. Ich war irgendwie bei 11,5 Millionen oder so. Also mit viel Humor würde ich den ins Mittelfeld packen, mit ganz viel Humor.
Ja, ich hätte auch wahrscheinlich eher Niemandsland gesagt, weil er war einfach zu teuer. Für 11 Millionen Mittelfeld, aber nicht für 30 beziehungsweise 32 Millionen, das ist zu teuer.
Viel zu viel.
Packen wir ins Niemandsland. Ich habe hier nochmal einen Banger raus für dich.
Na komm, den machen wir noch.
Zwei machen wir noch, Lukas. Ich hole hier alles aus dir raus. Oh Gott, das sind alles Namen.
Moderne und Folter. Die ich rufe kurz in Mainz an. Die sollen einfach den Anstoß verschieben.
Ja, komm. Wir nehmen noch mal was Lustiges. Und zwar, wie heißt der Gute mit Vornamen? Von der Hertha?
Lutz, Junge, sieh zu.
Christoph, er wird Piatek geschrieben. Er heißt Piontek.
Sicher.
Christoph Piontek. Er ist gewechselt. Mittlerweile spielt er übrigens bei Al-Duhail in der Stars League in Katar.
Mhm.
Viele wissen nicht. Aber er ist gewechselt von AC Mailand 2020 im Januar. Klassischer Januar-Transfer. 24 Millionen zur Hertha. Anderthalb Jahre später nach Florenz erst ausgeliehen und dann immer wieder ausgeliehen und dann letztendlich verkauft in die Türkei 2023 für nur noch 2 Millionen.
Mhm. Also, hier muss ich sagen, ich fand ihn bei Hertha eigentlich immer gut. Aber das ist jetzt total subjektiv und nicht anhand der Leistungsdaten ausgemacht. Vielleicht lag es auch daran, dass ich irgendwie seinen Torjubel mochte. Keine Ahnung. Aber der ist auch erst 30 Jahre alt, ne? Also eigentlich hat er ja noch.
Das ist so wild, ja. Vor allen Dingen hat er in seiner Karriere in 340 Spielen 141 Tore gemacht, was eigentlich richtig gut ist, aber es war halt dieser Trümmerhaufen von Hertha mit Windhorst und wie sie alle hießen, da die Investoren und so, das war halt einfach schon sehr wild.
Der hat halt, also ich finde, 12 Buden, 4 Scorer in 56 Spielen, das ist kein Katastrophenwert, das ist aber auch kein guter Wert, das ist so ein absolut mittelmäßiger Wert. Und deswegen würde ich ihn wahrscheinlich auch dahin tun. Für die Hertha war das ein Transfer mit mehr Potenzial, als letztlich ausgeschöpft wurde, was aber an den äußeren Bedingungen lag und nicht am Spieler Piontek. Das ist so meine Überzeugung.
Ja, also er war auf jeden Fall noch einer der Spieler, die teuer waren, die noch ganz gut performt haben, vielleicht mit Luke Bakio aus dieser Zeit. Ich könnte wahrscheinlich auch mit Mittelfeld, mit Augen zu, könnte ich mit Mittelfeld leben. Dafür war er eigentlich fast schon zu teuer, aber wir packen ihn jetzt ins Mittelfeld und dann nehmen wir noch einen Spieler hier mit rein. Und das ist nochmal ein Kracher zum Schluss. Franck Ribéry zu den Bayern.
Ja gut, Legacy. Da muss ich ja gar nicht lange überlegen. Das ist ja ganz, ganz offensichtlich. Der Frank, der hat ja da eine absolute Ära geprägt mit seinem Kumpel Arjen. Oh, und das
12 Jahre insgesamt bei den Bayern.
Ja.
30 Millionen hat er gekostet von Marseille 2007. Und ist 2019 gegangen, hat bis 2022 sogar noch gespielt, bis er seine Karriere beendet hat, dann mit stolzen fast 40 Jahren, mit 39. Aber ja, das ist wahrscheinlich so das Paradebeispiel für eine Legacy, ne?
Das ist das absolute Paradebeispiel. Also auf und neben dem Platz, wobei man neben dem Platz natürlich auch von Skandalen sprechen muss, wenn man über Franck Ribéry spricht, ne? Da war ja das ein oder andere. Aber was der Typ einfach dem Bayern gegeben hat an Scorern, an Toren, an speziellen Momenten, war schon jeden Penny wert und er war halt ein Teil der Familie da unten. Ne? Das war halt so Manuel Neuer, Thomas Müller, Franck Ribéry, Arjen Robben, das sind so, die kannst du alle ohne Pause zu machen, in einem Atemzug nennen und locker in so eine Best-of-Helden der Bayern München 11 stecken, ohne Schmerzen.
Ja, da gehört er hin. Unfassbar viele Scorer auch gemacht. Der hat diese Bayern, der hat wirklich eine Ära geprägt. Also das muss man einfach so sagen. Auf dem Platz, hast du schon angesprochen, war das hier und da mal grenzwertig, mindestens. Aber steht für mich auch für diesen Kampf Bayern-Dortmund dann auch irgendwie so als Gesicht. Packen wir noch ganz oben, dann nochmal abschließen. Lukas, ich entlasse dich hier gleich. Ganz oben haben wir in der Legacy, haben wir De Bruyne und Ribéry, Champions League, Amoroso. Mittelfeld haben wir Van der Vaart, Brandt und Piontek. Und im Niemandsland haben wir Hernandez, Rodriguez und Schürrle. Das war heute unsere kleine Tierlist. Das wollen wir hier und da vielleicht mal einstreuen. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Falls ihr Ideen habt für Themen, haut uns das gerne mal in die Kommentare. Dann machen wir vielleicht eine kleine Tierlist dazu. Wir verabschieden uns und sind nächste Woche wieder für euch da. Lukas, es war mir eine Freude. Come on, FC.
Danke. Tschüssi.
Tschüssi.